Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der heutige Predigttext steht im Evangelium nach Markus Kapitel 2, die Verse 23 bis 28. Ich lade Sie ein, zur Lesung noch einmal aufzustehen. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas des hohen Priesters und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren gab es Aufkleber für Autos mit der Aufschrift ohne Sonntag, nur noch Werktage. Das war eine Aktion und ist es bis heute, um auf die Bedeutung des Sonntags für uns als Christen aufmerksam zu machen. Wie gut, dass es einen Sonntag gibt und dass wir einen Sonntag haben. Das haben die ersten Christen wohl erkannt und aus dem Judentum übernommen, abgeleitet vom jüdischen Sabbatgebot. Aber diesen Tag auf den Sonntag als Auferstehungstag des Herrn gelegt. Jesus Christus war Jude und hat sich an das Sabbatgebot gehalten. Offensichtlich nicht so, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten es von ihm als Rabbiner erwarteten, wie unser Predigttext gezeigt hat. Und so möchte ich in einem ersten Hauptgedanken festhalten, die Wichtigkeit des Sabbats für die Juden. Wir lesen immer wieder in den Evangelien, dass es heißt, und es war Sabbat, und er, gemeint ist Jesus, ging in die Synagoge. Überhaupt lässt sich die Wichtigkeit des Sabbats für die Juden schon daran ablesen, dass dieses Wort Sabbat in den vier Evangelien 60 Mal vorkommt. Im Alten Testament wird das Sabbatgebot so vielfach behandelt und eingefordert zu halten wie kein anderes Gebot. Und als das Volk Israel in Gefangenschaft weggeführt wurde, ist trotzdem die Einhaltung des Sabbats fortgesetzt worden, unterstützt mit dem Bau von Synagogen in der Fremde. Adolf Pohl schreibt in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium, dass neben der Beschneidung der Sabbat das zusammenhaltende Kennzeichen des über die ganze Welt zerstreuten Gottesvolkes sei. Für die jüdische Tradition ist die Sabbatheiligung der eigentliche Daseinszweck Israels. Das Volk Israel identifiziert sich so sehr mit der Sabbatheiligung, dass es darin auch seine Erwählung als bewahrt ansieht. In den 10 Geboten finden wir das dritte als das Sabbatgebot mit sehr ausführlicher Begründung. So lesen wir in 2. Mose 20: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Soweit aus 2. Mose 20. Das Sabbatgebot ist also verankert in der Schöpfungsordnung Gottes. Gott ruhte nach all seinen Werken in der Schöpfung. Er segnete diesen 7. Tag und heiligte ihn. So heißt es in 1. Mose Kapitel 2, die Verse 2 bis 3. Und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott ruhte von allen seinen Werken der Schöpfung am 7. Tag. Warum? Hatte Gott es nötig, sich auszuruhen von seiner getanen Arbeit der Schöpfung? War Gott am Ende müde geworden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn Gott ist doch allmächtig und im Psalm 121 wird uns berichtet, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Was ich mir aber sehr wohl vorstellen kann, ist, dass Gott in Interaktion mit der Schöpfung war. Mit seinen Menschen, mit den Tieren, Vögeln und Pflanzen. Gott hat sich an der Gemeinschaft mit den Menschen gefreut. Alles und wir selbst sind doch auf ihn angelegt. Geschaffen, wir geschaffen nach seinem Bilde. Wenn Gott den 7. Tag heiligt, also heraushebt aus der Schaffenswelt und Arbeitswelt, als etwas Besonderes beiseite nimmt, und nicht unserem Rhythmus von Arbeiten, Schlafen und so weiter unterstellt, sondern eine extra Unterbrechung einbaut, dann soll der Mensch es ebenso tun, der den Auftrag bekam: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Gott ordnet für sein Volk den Sabbat an, wie er selbst seinen Sabbat gehalten hat. Für Israel ist der Sabbat ein Tag von Jahwe und ebenso ein Tag für Jahwe. Jahwe schenkt seinem Volk den Sabbat und am Sabbat dient das Volk Israel seinem Gott Jahwe. Der Sabbat ist ein Zeichen der Treue Gottes zu seinen Menschen, ein Geschenk des Schöpfers an seine Geschöpfe. Der Sabbat ist auch ein Zeichen der Unterscheidung zwischen Israel und den anderen Völkern. Das kennen andere Völker nicht, dass man einen Ruhe- und Sabbat Tag haben könnte. Und schließlich ist der eingehaltene Sabbat ein Zeichen des Gehorsams gegen Gott. Gott weiß, dass die Menschen ohne Sabbat zerbrechen werden und stiftet als Unterbrechung den Sabbat als Erholung und Begegnung mit ihm. Darin liegt der Sinn des Sabbats, dass es zur Regeneration kommt. Und das nicht verkürzt als Erholung des Körpers, sondern durch die Begegnung mit Gott werden auch der Seele neue Kräfte zugeführt. Leib und Seele sollen erfrischt werden. Und damit sind wir bereits mitten in einem zweiten Hauptgedanken angekommen, womit der Sonntag einbezogen ist. Vom tieferen bzw. eigentlichen Sinn des Sabbats bzw. des Sonntags. Gott kennt uns und er weiß, was wir brauchen, denn er hat uns geschaffen. Der Sabbat oder Sonntag ist eine gute Gabe Gottes zum Leben. So wie die Gebote, die 10 Gebote auch als gute Weisungen Gottes zum Leben genannt werden können. Sie sollen uns helfen, das Leben zu meistern. Unser Leben soll gelingen. Das Sabbatgebot ist ein Segen für die, die ihn halten. Der Sonntag ist ein Feiertag für die Christen, weil Gott sie damit segnen will. Das ist weit mehr als Ausschlafen und darum feiern wir Gottesdienst. Das ist weit mehr als aus dem Rhythmus von Wochen und Arbeitstagen herauszukommen, weil wir als ganzer Mensch Erholung brauchen, Leib und Seele. Und die Seele findet nun mal ihren größten Anteil in ihrer eigenen Nahrungskette im Gottesdienst. In der Begegnung mit Gott und denen, die Gott auch lieben. So lesen wir in einem von König David gedichteten Wallfahrtslied im Psalm 122, Vers 1 bis 4. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des Herrn. In der Gemeinschaft mit denen, die Gott kennen und lieben, loben und preisen wir ihn. Dazu ist der Sabbat bzw. Sonntag da. In der Gemeinschaft mit denen, die in Gott ihre Zuflucht nehmen und finden, werden wir innerlich und äußerlich erfrischt. In der Gemeinschaft mit denen, die sich am Herrn freuen, werden wir aufgebaut, aufgerichtet und zurechtgebracht. Wie wir es vorhin vernommen haben aus dem Psalm 62, wo David uns erläutert, dass Gott für ihn eine Burg, eine Feste ist, dass er in ihm Hoffnung und Zuversicht findet. Ist es nicht ein Segen, dass es den Sonntag gibt? Gott sei Dank, es ist Sonntag. Wir können uns stärken und mit neuem Schwung morgen in die neue Woche starten. Was uns im jahrelangen Bürgerkrieg in Burundi gehalten und aufgerichtet hat, war die Begegnung mit den einheimischen Brüdern und Schwestern am Sonntagmorgen im Gottesdienst oder auch im internationalen Gottesdienst am Nachmittag. So können wir folgern und sagen, der Sonntag bekommt seine effektivste Bereicherung für uns darin, dass wir Gott suchen und ihm begegnen. Und aus der Begegnung mit ihm gewinnen wir Kraft, Hoffnung und Zuversicht für unseren Alltag und für unser Leben. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Predigttext. Warum kommt es hier zur Konfrontation zwischen den Pharisäern und Schriftgelehrten mit Jesus Christus? Ich benenne es mit dem nächsten Hauptgedanken, wenn die Nebensache zur Hauptsache wird. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten waren Gottes Gebote so heilig und die absolute Einhaltung so wichtig, dass sie sehr viele Zusatzbestimmungen festlegten, die sie als Zaun um das Gesetz verstanden und die als Vorwarnung vor dem eigentlichen Gesetz dienten. So wurden zu dem Sabbatgebot 39, sage und schreibe 39 verbotene Hauptarbeiten festgelegt und viele andere Einzelbestimmungen, die es einzuhalten galt, um diesem Gebot gerecht zu werden. Schließlich wurde aus dem Sabbatgebot das Herzstück des ganzen Gesetzes. Das Ehrenraufen und die Heilungen am Sabbat, die Jesus Christus vollzog, erregten für die Pharisäer und Schriftgelehrten dermaßen Anstoß, dass sie in die Offensive zu Jesus gingen. Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? So ihre Kritik. Jesus macht ihnen klar, dass die vielen menschlichen Sabbatgesetze das göttliche Sabbatgebot in sein Gegenteil verkehrt hatten. Das Geschenk Gottes wurde zu einer unbarmherzigen Fessel für die Menschen. Doch Gutes tun und Leben erhalten verletzen doch Gottes Gebote nicht. Und das andere, es geht um die Person und den Anspruch Jesu. Für Israel bedeutete der Sabbat, dass wenigstens ein Tag in der Woche Gott gehören sollte. Aber Jesu Tage gehörten doch alle Gott, alle seine Tage. Denn er war doch mit Gott eins, wie Johannes schreibt in seinem Hirtenkapitel Johannes 10, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das Verhalten Jesu am Sabbat weist auf seine göttliche Sendung hin. Deshalb die Heilungen. Das konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten sowieso nicht stehen lassen. Und so wies Jesus die Pharisäer zurecht und sagte ihnen mit zwei Sätzen, was für ihn in puncto Sabbat gilt. Erstens, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Mit dem Hinweis auf die Schöpfung zeigt Jesus die Unterordnung des Sabbats unter den Menschen. Der Sabbat sollte dem Menschen wohltun. Demgemäß erschien der Sabbat nach der Schöpfung des Menschen. Erst wurde der Mensch geschaffen, dann wurde der Sabbat eingesetzt. Damit wird im jüdischen Verständnis gezeigt, zeitliche Nachordnung signalisiert Unterordnung. Erst der Mensch, dann der Sabbat. Menschliches Leben steht an erster Stelle, dann der Sabbat für den Menschen, nicht umgekehrt. Und zweitens, so ist der Menschensohn, also Jesus Christus selbst, ein Herr auch über den Sabbat. Wie Jesus bereits gezeigt hatte, hauptsächlich in den Versen vor diesem Abschnitt wird das schon deutlich, wie Jesus Christus bereits gezeigt hatte, dass er über den unreinen Geistern steht und sie ihm gehorchen müssen, Markus 1, Vers 27, dass er auch über alle Krankheiten ist, Herr ist und imstande, Kranke zu heilen, Markus 1, Vers 34, dass er ebenso Herr über die Sünde ist und befugt ist, Sünden zu vergeben, Markus 2, Kapitel 5, dass er, wie im nächsten Kapitel 4, Vers 41 gezeigt wird, Herr über Wind und Meer ist und imstande, sie zu stillen, so ist Jesus auch Herr über die menschenknechtende jüdische Sabbateinrichtung. Jesus hebt also das wahre Sabbatgebot hervor und entkräftet jüdische Entstellungen. Was lehrt uns das? Täuschen wir uns doch nicht selbst mit unseren eigenen Vorstellungen, eigenen Ideen, selbstgemachten Richtlinien oder was man von einer Gesellschaft übernehmen kann, sondern lassen Gottes Gebote stehen und fragen lieber nach ihrem Sinn, nach der Absicht unseres Herrn für dieses oder jenes Gebot. Das würde zum Sinn des Gebotes führen und zurück zum Initiator, zu Gott. Das würde auch einem Familienpapier der EKD gut tun und Richtung geben, die göttlich ist. Aber wer der Gesellschaft hinterherläuft und meint, attraktiv wirken zu müssen und dabei die Gebote Gottes mit seinem Wunschdenken vertauscht, der tut sich selbst und der Kirche nichts Gutes und übt Verrat am Worte Gottes. Gott möchte uns begegnen, selbst mit seinen Geboten. Und wenn er uns das Sabbatgebot schenkt, dann ist ganz tief damit verbunden, dass er sich selbst uns schenken will. Und dass wir aus dieser Gemeinschaft mit ihm unser Leben gestalten und gewinnen. Im Jahr 321 nach Christus bestimmte der römische Kaiser Konstantin den Sonntag zum Staatsfeiertag. Selbst in nichtchristlichen Ländern hat sich dieser Tag als Feiertag durchgesetzt. Der Sonntag gewinnt in unserer zunehmend entchristlichten Gesellschaft wieder Bekenntnischarakter und wird damit wieder zu einem Unterscheidungszeichen. Martin Luther hat in seinem kleinen Katechismus zum dritten Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, erklärt. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern es heilig halten, gerne hören und lernen. Dass der Sonntag doch ein Tag der Sammlung, Zurüstung und Auferbauung sei, wo Gottes Wort im Zentrum steht. Äußere Ruhe ist nicht genug. Wer innere Ruhe und Frieden will, den Shalom Gottes, der sollte sich aufmachen und Gott und seinen Kindern begegnen. Denn jüdische und christliche Feiertage waren und sind stets Tage der Gemeinschaft. In diesem Sinne, Gott sei Dank, es ist Sonntag. Amen.